Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Du wirst in der heutigen Podcast-Folge Sarah Lincoln kennenlernen. Und Sarah arbeitet mit ihrem Team bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte an Grundsatzurteilen, also an Urteilen, die unser Leben verändern. Sie wird dir gleich von den Haupt-Equal-Pay-Fällen in Deutschland erzählen. Was wir aber ganz vergessen haben, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ist, dass ihre Arbeit zu Großteilen spendenfinanziert ist. Ich werde dir die Gesellschaft für Freiheitsrechte in die Shownotes packen. Und wenn du nach diesem Interview genauso begeistert von ihrer Arbeit bist wie ich und der Meinung bist, dass du die unterstützen möchtest, spende super gerne an die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich bekomme keinen Cent daran, finde es aber so unterstützenswert, dass ich dir das nochmal kurz mitgeben wollte. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute sehr, Sarah Lincoln dabei zu haben. Sarah, du hast ja die größten Equal-Pay-Fälle der deutschen Geschichte begleitet und für mich ist das eine Riesenehre, dich hier im Podcast heute zu Gast zu haben. Magst du allen Zuhörerinnen mal erzählen, wer du bist, was du machst und was dich dazu gebracht hat, dich für Equal-Pay in Deutschland einzusetzen?
Ja, gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Rechtsanwältin und vor allem bin ich Legal Director bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir sind eine NGO, die darauf spezialisiert ist, vor Gericht Grundsatzurteile zu erstreiten. In ganz vielen verschiedenen Bereichen, also für das Recht auf Versammlungsfreiheit oder gegen staatliche Überwachung, für die Rechte Geflüchteter, das Recht auf Wohnen, aber eben auch viele Verfahren im Bereich Diskriminierung und eben auch einige Verfahren für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, die ich eben auch persönlich begleitet und geführt habe als Rechtsanwältin.
Und Sarah, wenn jetzt jemand noch gar nichts von diesen Fällen gehört hat, kannst du uns mal erzählen, worum es da ging, was das Ergebnis war, was das für uns alle, die jetzt den Podcast hören, bedeutet?
Ja, also wir haben drei große Equal Pay Verfahren in den letzten Jahren geführt und sie zeigen alle drei, dass man einen sehr langen Atem braucht. In allen drei Verfahren mussten wir bis zum Bundesarbeitsgericht und ja, es ging jeweils um Frauen, die irgendwann festgestellt haben, dass sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen und dass ja nicht einvernehmlich mit ihrem Arbeitgeber lösen konnten, es aber auch nicht auf sich beruhen lassen wollten. Der erste Fall war mit einer ZDF-Redakteurin, die eben ja deutlich schlechter verdiente als ihre männlichen Kollegen. Das wusste sie aus Gesprächen beispielsweise mit Kollegen. Und der Fall fing eben schon damit an, dass das ZDF ihr nicht einmal Auskunft geben wollte über ja das mittlere Gehalt ihrer männlichen Kollegen. Und am Arbeitsgericht und auch am Landesarbeitsgericht sollte sie dann erstmal zeigen, dass diese Gehaltsunterschiede überhaupt daran liegen, dass sie eine Frau ist. Das war viele Jahre an deutschen Gerichten so, dass verlangt wurde, dass man als Frau beweist, dass es eben am Geschlecht liegt. Nur ist es leider sehr schwierig. Also es steht den Arbeitgebern nicht auf der Stirn geschrieben, ich bezahle Frauen schlechter. Und der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat eigentlich schon seit Jahrzehnten entschieden, dass die Beweislast anders ist. Man muss eigentlich als Frau nur zeigen, dass man für eine gleiche Arbeit weniger bekommt. Und der Arbeitgeber muss sich dann eben entlasten und muss die Gründe vorbringen, die diesen Gehaltsunterschied dann eben begründen können. Und in diesem ZDF-Fall haben wir insgesamt 7 Jahre, sind wir eben durch alle Instanzen gegangen. Das Bundesarbeitsgericht hat dann entschieden, nee, also ZDF muss diese mittleren Gehälter der vergleichbaren männlichen Kollegen offenlegen. Da kam dann eben raus, dass im Median, also nicht einmal an der Spitze, sondern im Mittel die Männer eben ungefähr 800 Euro monatlich mehr verdienten.
Wow.
Als unsere Klägerin. Und sie hat sich dann mit dem ZDF verglichen, nach vielen Jahren. Also das ist ein langer Weg, aber das sind eben auch, es kann sich lohnen und es ist eben auch wichtig, diesen Weg zu gehen, um es auch anderen Frauen dann später leichter zu machen. Das war unser erster Equal Pay Fall. Ich kann auch direkt auf die anderen beiden eingehen.
Ja, gerne. Erzähl mal gerne. Wir können ja vielleicht eure Links dazu auch in die Shownotes packen, dass alle nochmal nachlesen können.
Ja, genau, gerne. Also alle Fälle sind auf unserer Webseite auch gut beschrieben. Ja, im zweiten Verfahren haben wir auch im Februar 2023 vor dem Bundesarbeitsgericht gewonnen. Und da ging es um eine Frau, die hat in einem sächsischen Metallunternehmen gearbeitet und wurde zeitgleich mit einem männlichen, also mit einem Monat Unterschied nach einem männlichen Kollegen eingestellt. Und der hat eben, die haben genau das Gleiche gemacht. Also die haben im Außenvertrieb gearbeitet, die hatten die gleichen Arbeitsverträge, die haben sich auch gegenseitig vertreten, wenn sie mal länger nicht da waren, waren gleichermaßen qualifiziert und erfahren. Und der männliche Kollege, der wurde, als er eingestellt wurde, hat er 1.000 Euro im Monat mehr bekommen. Und das hat dann das Unternehmen damit begründet, dass er bei Einstellung mehr Gehalt gefordert hat und gesagt hat, dass er die Stelle eben sonst nicht annimmt und man hatte ja Personalmangel. Und das ist, wir haben dann in diesem Verfahren auch die ganze Studienlage ausgewertet und festgestellt, dass das eben ganz typisch ist. Also da kannst du ja auch ein Lied von singen, also dass Frauen eben ihr Gehalt deutlich seltener verhandeln und sogar wenn sie verhandeln, häufig schlechter abschneiden als Männer, weil sie dann schneller als fordernd oder unsympathisch wahrgenommen werden.
Ja.
Und in diesem Fall auch ganz typisch, dass unsere Klägerin eben nicht ein höheres Gehalt gefordert hatte, sondern eben in Teilzeit arbeiten wollte, aus familiären Gründen, was sich natürlich jetzt nicht irgendwie finanziell, also sie hat dann eben gedacht, okay, das hat sie jetzt schon ausgehandelt und hat dann eben nicht mehr beim Lohn verhandelt.
Ja.
Und ja, auch sie hat eben in den ersten beiden Instanzen verloren. Das ist auch leider sehr typisch für diese Equal Pay Verfahren, dass es also vor dem Arbeits- und Landesarbeitsgericht oft scheitert. Und die Gerichte waren der Ansicht, ist doch ein objektiver Grund für mehr Gehalt. Er hat halt mehr gefordert, er wäre sonst nicht gekommen. Und freie Verhandelbarkeit der Gehälter ist doch klar. Und wir sind dann eben mit der Klägerin vor das Bundesarbeitsgericht gezogen und haben dort dann Recht bekommen. Das Bundesarbeitsgericht hat eben klargestellt, also, dass ein Mann mehr Geld fordert, ist keine Rechtfertigung dafür, ihm für die gleiche Arbeit mehr Geld zu zahlen als einer Frau.
Und
das würde im Grunde genommen dieses ganze Equal Pay Prinzip aushöhlen, weil das Tür und Tor öffnet für Diskriminierung. Und das ist wirklich ein Meilenstein gewesen, dieses Urteil. Also dass Gehälter frei verhandelt werden, ist ja in vielen Betrieben gängige Praxis und davon profitieren eben meistens die Männer.
Ja.
Und es muss keinen Einheitslohn geben, aber es muss eben Gründe geben, jemanden mehr Lohn zu zahlen. Also wenn man dann eben sagen kann, man ist qualifizierter, man hat mehr Erfahrung, dann kann es eben mal gerechtfertigt sein zu sagen, ja gut, dann legen wir bei dir was drauf, aber allein die Tatsache, dass man sagt, nee, ich mach's sonst nicht, das kann eben nicht reichen und das hat das Bundesarbeitsgericht eben 2023 klargestellt und das hat schon auch ein kleines Beben ausgelöst in der Arbeitswelt und viel Widerstand, was da die Konsequenzen sein sollen.
Ja, ich kann mich noch total gut dran erinnern. Wir hatten zu der Zeit in der Community auch eine Bürgermeisterin, die quasi aus dem Job ausgestiegen ist und dann kam ein jüngerer Kollege und hat auf einmal mehr verdient. Und ich habe mich so über dieses Urteil damals 2023 gefreut. Ne? Schade, dass wir uns damals noch nicht kannten, um darüber zu sprechen, aber jetzt tun wir es ja. Oh, das ist ja echt ein Thema, was einfach gefühlt, als ich war Frau verhandelt seit 2018, ja sich immer kaum bewegt, ne, wo irgendwie noch nicht so viel passiert. Ihr habt ja auch einen Fall mit Daimler, glaube ich, begleitet, ne? Magst du da noch ein paar Wörter zu sagen, was da passiert ist?
Ja, genau. Also wir unterstützen gerade eine von mehreren Abteilungsleiterinnen, die gegen Daimler Truck und Mercedes-Benz auf gleichen Lohn klagen. Also vor ein paar Jahren war das noch ein Unternehmen. Und in diesem, also in diesen beiden Unternehmen ist es so, dass es eigentlich auf Management-Ebene kein Entgeltsystem gibt, also keine Entgeltkriterien, sondern Gehälter und Gehaltserhöhungen, ja, also relativ, ja, nach Gutdünken eigentlich verteilt werden, ohne transparente Kriterien. Und also surprise, die weiblichen Abteilungsleiterinnen verdienen eben im Mittel deutlich weniger als die männlichen Kollegen. Es gibt ja seit einigen Jahren das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland. Also man kann in großen Unternehmen eben eine Auskunft bekommen darüber, wie viel die männlichen Vergleichskollegen im Median verdienen. Also es ist noch ein bisschen was anderes als der Durchschnitt, also der mittlere Wert. Und das ist eigentlich auch sehr lobenswert, dass eben Daimler das quasi im Intranet, man konnte sich einloggen und im Intranet diesen Wert einsehen. Also die haben dann eben gesagt, sie machen das einfach von sich aus, was ja eigentlich auch toll ist. Es haben dann aber eben Umfragen auch im Gesamtunternehmen ergeben, dass eben über 90% der Frauen dabei gesehen haben, dass der männliche Median über ihrem Lohn liegt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 90% der Frauen im Unternehmen lagen unterhalb des männlichen Medians.
Ja, Wahnsinn. Wie groß ist da die Belegschaft? So Pi mal Daumen, weißt du das?
Das weiß ich aus dem Stand nicht.
Das sind wahrscheinlich eine sehr große Anzahl an Menschen, ne, die das dann betrifft. Also das sind auf jeden Fall keine Einzelfälle.
DAX-Konzern. Also ja. Und ja, also das ist dann eben so, dass natürlich auch das ganz typisch ist, dass dann eben eher besser verdienende Frauen dann auch die Ressourcen haben, so eine Klage zu führen. Also dass dann eben auch gerade die Abteilungsleiterin gesagt haben, nee, und da ist es, also da muss man auch dazu sagen, die werden nicht tariflich bezahlt. Also bis auf eine bestimmte Ebene sind das eigentlich tarifliche, also gibt es Tarifvertrag bei Daimler, trotzdem gibt es da eben, also schützt ein Tarifvertrag auch nicht unbedingt vor Diskriminierung. Also ist es schon ein guter Schritt, aber auf Management-Ebene ist es eben außertariflich und da besonders frappierend, weil es eben überhaupt keine Kriterien gibt. Und wir haben eben in diesem Fall, mussten wir auch bis zum Bundesarbeitsgericht ziehen. Also auch da in den unteren Instanzen am Landesarbeitsgericht war der Richter noch der Auffassung, nee, also als Frau kann man immer nur allerhöchstens den Unterschied zwischen dem weiblichen Medianlohn und dem männlichen Medianlohn verlangen. Also der hat dann so sein ganz eigenes System sich überlegt und meinte, nee, also eine Anpassung vom eigenen Gehalt zum Gehalt eines konkreten Vergleichskollegen, das würde nicht gehen. Und unsere Klägerin hatte sich eben mit einem ganz konkreten Kollegen, der im gleichen Bereich gearbeitet hat, verglichen und gesagt, gut, sie sieht keine Gründe für den Gehaltsunterschied und möchte eine Anpassung an sein Gehalt. Und das geht auch grundsätzlich. Und dafür mussten wir aber dann trotzdem eben bis zum Bundesarbeitsgericht, das dann klargestellt hat, ja, eine Frau kann sich mit jedem Kollegen vergleichen, von dem sie zeigen kann, dass er eben eine gleichwertige Arbeit macht und mehr verdient. Und der Arbeitgeber muss in diesem Paarvergleich die Unterschiede für diese Lohndifferenz dann eben zeigen und objektive Kriterien dafür vorweisen.
Ja.
Und ja, dann mit dieser Maßgabe ist das jetzt wieder zurück zum Landesarbeitsgericht gegangen. Also, dass da jetzt nochmal drauf geschaut werden muss, ob es eben solche Gründe gibt. Und deswegen ist dieses Verfahren auch noch nicht abgeschlossen.
Ja. Okay, aber Sarah, ich muss sagen, ich kriege hier so ein positives Kribbeln. Ich finde es so wichtig, was du machst und so, so cool. Ich glaube, ich habe als Jugendliche immer Recht studieren wollen, weil ich dachte, so kann man die Welt verändern. Und mein Eindruck ist, dass du genau an diesen Hebeln jetzt für Frauen arbeitest und da ganz, ganz viel bewirkst. Also an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit. Genau, jetzt ist es ja so, dass du ja eben sagtest, ne, Klageweg zu gehen ist einfach extrem langwierig, extrem hart. Das machen viele, die gut betucht sind, die sich das irgendwie leisten können, die vielleicht auch diesen psychischen Druck einer Klage aushalten können und das Gott sei Dank auch tun und einen Weg für andere Frauen zu ebnen. Und ich wünsche mir, dass wir ganz kurz vielleicht über das Thema Entgelttransparenz sprechen. Du hast gerade das Entgelttransparenzgesetz genannt, ne? Das ist ja schon ein paar Jahre alt und da ist meines Wissens nach möglich, diesen Medien überhaupt nur zu erfahren, wenn mindestens 200 Beschäftigte im Unternehmen sind. Das heißt, es gilt nur für große Firmen, wie zum Beispiel einen Daimler. Und jetzt wissen wir ja alle oder haben mitbekommen, hoffentlich auch hier in diesem Podcast, dass ab dem 7. Juni ja eine EU-Richtlinie in Kraft treten soll in allen EU-Staaten zum Thema Entgelttransparenz. Magst du uns das vielleicht einmal kurz einordnen, was das für jede Frau bedeutet, die hier den Podcast hört?
Ja, also diese Richtlinie wird wirklich noch mal viel Fortschritt in dem Bereich bringen. Die muss in Deutschland umgesetzt werden. Also die Bundesregierung muss eben ist jetzt im Umsetzungsprozess und hat dafür eigentlich auch nur noch bis zum 7. Juni Zeit, also ein deutsches Umsetzungsgesetz dann zu verabschieden. Und ja, leider ist davon auszugehen, dass Deutschland diese Frist reißen wird. Also es war auch in der Vergangenheit so, dass eben im Bereich Equal Pay, da muss man wissen, eigentlich kommt alles Positive in diesem Bereich aus der EU. Also die ganze Rechtsprechung, der sich jetzt das Bundesarbeitsgericht eben so langsam anschließt, ist vom Europäischen Gerichtshof schon seit, also das ist ja schon seit 57 in den europäischen Verträgen verankert, das Recht auf gleichen Lohn. Und der Europäische Gerichtshof hat auch schon sehr früh gesagt, das ist wirklich ein individuelles Recht. Darauf kann sich jede Frau gegenüber ihrem Arbeitgeber berufen. Und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder gute Richtlinien, die dann in Deutschland nur sehr, sehr zögerlich und schleppend oder zu spät umgesetzt wurden. Ja, und es ist auch so, dass eben eine Expertenkommission eingesetzt wurde, um zu prüfen, wie man das Ganze möglichst bürokratiearm umsetzen kann, weil man in Deutschland ja immer Sorge davor hat, dass diese Sachen eben zu viel Bürokratie führen, die Unternehmen zu sehr belasten. Dieser Kommission waren auch ganz überwiegend Arbeitgebervertreter. Und die Vorschläge, die die vorgelegt haben, die würden ziemlich offensichtlich gegen den Wortlaut dieser Richtlinie verstoßen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Trotzdem, so oder so, wird diese Richtlinie viele Verbesserungen bringen. Und zwar ist es so, dass künftig also nach dieser Richtlinie eben alle Beschäftigten einen Auskunftsanspruch haben sollen. Also im Moment ist es ja nur in großen Unternehmen und dieser Auskunftsanspruch richtet sich auf den durchschnittlichen Lohn. Das heißt, man kann eben künftig auch in einem kleineren Unternehmen eben fragen, was die Männer, die eine gleichwertige Arbeit machen, im Durchschnitt verdienen. Und es gibt so eine, also es gibt noch so ein kleines Schlupfloch, da wird man sehen, wie das dann am Ende irgendwie umgesetzt wird. Das ist, also man muss natürlich im Unternehmen auch vergleichbare Kollegen haben. Und wenn es nur einer oder zwei sind, kann es sein, dass es diesen Auskunftsanspruch nicht geben wird, weil sich die Bundesregierung vorbehalten hat oder also es gibt so eine Art Datenschutzklausel, wenn dieser Auskunftsanspruch dann dazu führen würde, dass man das genaue Gehalt eines konkreten Kollegen weiß, wenn man zum Beispiel nur einen Vergleichskollegen hat, dass dann der Arbeitgeber sagen kann, nee, das kann ich jetzt nicht offenlegen. Also das kann passieren, aber ansonsten ist trotzdem schon eine große Verbesserung, dass man eben auch in kleineren Unternehmen so einen Auskunftsanspruch hat. Und die andere große Verbesserung ist eben, dass man auch im Bewerbungsprozess schon mehr Transparenz hat darüber, was eigentlich für Einstiegsgehälter in dem Unternehmen gezahlt werden. Also Unternehmen müssen die Lohnspanne beziehungsweise die Einstiegsgehälter dann eben schon im Bewerbungsprozess offenlegen. Das heißt, das macht es ja Frauen deutlich leichter, auch ihren Lohn dann vor Einstellung schon gut zu verhandeln und sich nicht unter Wert zu verkaufen. Und es gibt eine Berichtspflicht in der Richtlinie. Also große Unternehmen, das betrifft wiederum nur große Unternehmen, müssen künftig ihren Gender Pay Gap veröffentlichen. Also müssen dann eben jährlich oder teilweise auch nur alle 3 Jahre, je nach Größe, eben öffentlich darüber berichten, wie groß die Lohnlücke bei ihnen ist.
Ja, also ich glaube, das ist eine Riesenhilfe. Was ich mich dann frage oder was ich dann von Frauen in meiner Community höre, dass sie sagen, okay, ich will das wissen, ich will wissen, ob ich hier fair bezahlt bin, aber ich habe total Sorge, zu meinem Chef zu gehen oder zu HR, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich dann diese Information anfrage, so dass und merke, dass ich unterbezahlt bin, dass das Konsequenzen für mich hat im Alltag, ne? Dass ich, also wir haben jetzt zum Beispiel einen Fall begleitet, da war eine Frau, die hat eine Rolle bekommen, die vorher im Prinzip jemand auf Vorstandsebene hatte. Sie hat mit dem gesprochen, der die Rolle vorher hatte. Diese Person hat 70.000 Euro mehr verdient als sie. Und dann ist sie mit einem Gehalt ins Gespräch reingegangen, was nicht mal bei diesen 70.000 Euro lag, weil die Erfahrungsstufe hatte sie nicht, sondern mit 50.000, ne, also niedriger. Und seitdem wird sie komplett diskriminiert, aus Meetings ausgeschlossen, nicht mehr zu den passenden Terminen eingeladen. Der Chef ist so ein bisschen, ne, so redet noch kaum noch mit ihr, obwohl das eigentlich vorher ein total gutes und inniges Verhältnis war. Was ist denn deine Empfehlung für all die Frauen, die diese Sorge haben, jetzt unabhängig vom Anspruch?
Ja, also ich kann das leider bestätigen, dass also ja aus den Verfahren, die wir begleitet haben, aber auch aus den vielen Gesprächen mit Frauen, die mich kontaktieren und eben von entsprechenden Situationen berichten oder teilweise auch schon im Klageverfahren sind, es ist tatsächlich so, dass das oft zu genau diesen negativen Konsequenzen führt. Und das ist wirklich schlimm. Also ich bin immer wieder schockiert darüber. Also wir hatten eben, wir hatten die Situation, dass eine Klägerin versetzt wurde. Dann weiß ich von KlägerInnen, denen gekündigt wurde. Dann aber auch so dieses subtilere Mobbing. Also dass die Leute werden aufs Abstellgleis gestellt. Werden als Nestbeschmutzerin wahrgenommen, wenn sie sich irgendwie über Lohnungerechtigkeit beschweren. Und ich hoffe einfach, also das klingt jetzt alles nicht sehr ermutigend, das weiß ich. Und trotzdem muss man ja auch ehrlich sein und diese Probleme benennen. Und ich hoffe einfach, dass dieses Thema es gibt immer mehr Frauen, die sich trauen, zu klagen und diese Ungerechtigkeit nicht auf sich sitzen zu lassen. Es kommt jetzt eben diese Entgelttransparenzrichtlinie, die zu viel, viel mehr Transparenz führen wird. Und es wird einfach immer normaler, darüber zu sprechen und dann eben auch vom Arbeitgeber auch Anpassungen zu fordern. Und was ich Frauen immer rate, ist, sich mit anderen Frauen zusammenzutun. Mhm. Alleine ist man deutlich angreifbarer. Und es ist auch so, dass beispielsweise, schon jetzt kann man diesen Auskunftsanspruch auch beim Betriebsrat stellen, den Auskunftsantrag. Und es wird auch jetzt mit der neuen Entgelttransparenzrichtlinie so sein, dass der Betriebsrat eine große Rolle spielt. Und der bietet ja auch einen gewissen Schutz. Also wenn man dann eben über den Betriebsrat geht, dann eben, da schon irgendwie so eine Instanz zu haben, die sich dann im besten Fall auch schützend vor die Frauen stellt, wobei ich auch teilweise Betriebsräte erlebt habe, leider, die dieses Thema Lohngleichheit gar nicht so für so wichtig empfunden haben. Mhm. Also und Betriebsräte können auch sehr männlich geprägt sein. Das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, so Meistens, wenn man selber das Gefühl hat, dass man nicht fair bezahlt wird, dann wird es auch vielen anderen Frauen im Unternehmen so gehen. Und man sollte erstmal das Gespräch mit denen führen. Wenn viele diesen Auskunftsantrag stellen, dann wird es immer schwieriger für den Arbeitgeber, daraus dann eben negative Konsequenzen folgen zu lassen.
Ja.
Von daher, ja, und trotzdem, also diese Sachen anzusprechen und das dann auch durchzuziehen und gegebenenfalls sogar vor Gericht zu gehen, das erfordert einfach viel Mut und Ausdauer. Und also ich ziehe wirklich den Hut vor den Frauen, die das machen, und bin denen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie eben diesen Weg auch für uns alle gegangen sind, weil es einfach auch immer also ich hoffe, es wird immer einfacher und immer normaler. Und ja, vielleicht letzter Punkt. Es ist auch wichtig, Männer auf die eigene Seite zu ziehen. Also
ja.
Es ist ja nicht so, also ich glaube, viele männliche Kollegen finden das auch nicht in Ordnung,
ja.
Wenn es eben diese Lohndiskriminierung gibt. Und in Unternehmen, in denen Frauen schlechter bezahlt werden, haben Männer auch oft viel Einfluss.
Ja,
und
total.
Wenn man die auf die eigene Seite zieht, kann das wirklich helfen.
Ja, das ist ein total guter Punkt, ne? Dass man einfach das gemeinsam macht, ne? Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin in meiner beruflichen Laufbahn immer sehr stark von Männern unterstützt worden, ne? Ob jetzt Chefs, ob Kollegen, deswegen da sich auch zu öffnen. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst, ne, was es da für Diskrepanzen gibt, dass sie genauso sagen würden, hey, es ist, also, wenn du jetzt von dem Fall gesprochen hast, zwei Vertriebler, männlich und weiblich, kann ich auch davon ausgehen, dass der Kollege, der hat ja nichts davon, dass ich weniger verdiene als er. Vielleicht findet er es genauso unfair, ne? Vielleicht hat er auch irgendwie eine Tochter zu Hause und stellt sich dann vor, was ist denn, wenn sie in die Berufswelt eintritt? Also sind da auch die Männer als Unterstützer, als gemeinsame Wegbegleiter zu sehen. Und für mich war jetzt bei Frau Verhandelt das noch nie ein Gegeneinander, sondern immer ein Miteinander, gemeinsam für eine Welt, wo sich unsere Kinder den Gender Pay Gap nicht mehr vorstellen können. Ne? Also so, das ist die Welt, die ich mir wünsche. Und irgendwie bin ich da sehr, vielleicht zu optimistisch bei der EU-Richtlinie. So schnell wird das sicherlich nicht passieren, aber es ist ein total guter Schritt in die richtige Richtung. Du hast jetzt gesagt, man soll sich mit anderen verbünden. Wir haben ganz häufig das Thema, dass in den Arbeitsverträgen, die die Frauen unterschreiben, drin steht, ich darf über mein Gehalt nicht sprechen. Wie ist das denn verändert da jetzt irgendwas, die EU-Richtlinie? Ist das rechtskräftig, dieser Satz? Kannst du das für uns einordnen?
Nee, also das ist, solche Klauseln in Arbeitsverträgen, die sind auch jetzt schon rechtswidrig. Also
ja.
Da gibt es auch, da gibt es auch eine Gerichtsentscheidung schon zu, dass das natürlich nicht verboten werden kann, weil man braucht ja diese Information, um eben ja Ansprüche auf gleichen Lohn durchsetzen zu können. Also von daher, man sollte unbedingt darüber sprechen. Also ich finde, das ist so der erste Schritt, auch dass wir in Deutschland davon wegkommen, dass man über Gehalt nicht spricht. Also
ja.
Es ist total wichtig, Kollegen zu fragen, wie viel sie verdienen. Und klar, es werden nicht alle antworten, aber einige sicherlich. Und das ist dann ja auch der erste Schritt hin zu einem Gefühl dafür, ob man vielleicht diskriminiert wird. Von daher, ja, also Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen sind in den allermeisten Fällen unwirksam. Und also, ja, bitte über Lohn reden.
Genau, und ich wollte noch mal kurz zu dem Thema Anfrage und Betriebsrat zurückkommen. Also das, was ich bisher empfehle in meinen Beratungen oder auch in Online-Kursen, ist, dass die Anfrage anonym per E-Mail gestellt wird an den Betriebsrat. Also quasi, dass keiner zufällig einen sieht, wie man beim Betriebsrat reinläuft und denkt, was ist da so im Busch? Ist das irgendwie eine Vorgehensweise, wo du sagst, die passt aus deiner Sicht, ne? Dass man auch schriftlich was bekommt zurück? Oder würdest du sagen, das persönliche Gespräch macht mehr Sinn? Also was ist, ich sag jetzt mal, die sicherste Art und Weise, den Auskunftsanspruch zu bekommen, auch vielleicht jetzt schon, ohne dass das jetzt der Chef und die HR-Abteilung mitbekommt, wenn man jetzt einen Betriebsrat hat?
Ja, also ich, Ich glaube, das hängt auch sehr von den Gegebenheiten und der Stimmung da im Unternehmen ab. Also ich würde immer raten, über einen Betriebsrat zu gehen, aber würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es ein Setting gibt, wo man eben auch ein Gespräch mit dem Betriebsrat führen kann, ohne dass das jetzt irgendwie beobachtet oder weitergegeben wird. Und beim Auskunftsanspruch ist es ja auch so, dass man, also man braucht ja aktuell 6 Vergleichskollegen, die eben eine gleichwertige Tätigkeit machen. Auch da, also man sollte, also man hört vielleicht so, oh, okay, gleiche Tätigkeit, das muss dann genau das Gleiche sein, aber im Gesetz ist es gleiche oder gleichwertige Tätigkeit und das ist relativ weit gefasst. Also es muss eine gleiche Tätigkeit, ja, da ist es so, man sollte sich dann vertreten können ohne irgendwie größere Einweisung, aber eine gleichwertige Tätigkeit kann auch eine ganz andere Tätigkeit sein, wenn sie eben von den Anforderungen der Ausbildung, also vielleicht ist man eben auch einen ähnlichen Studien, also man muss ein Studium dafür absolvieren, man hat einen gleichen Verantwortungsgrad, Stresslevel etc. Also das muss gar nicht unbedingt die gleiche Tätigkeit sein. Also nur, dass man da nicht vor zurückschreckt und denkt, ach, ich habe ja gar nicht 6 Kollegen, die das Gleiche machen wie ich. Also das wird relativ weit verstanden und man sollte eben da auch schon aufpassen, dass man dann eben 6 Personen benennt, die gut passen, weil da fängt ja schon der erste Streit an mit dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber wird dann sagen, ah nee, ich bilde die Vergleichsgruppe anders. Also von daher, das ist der erste wichtige Schritt und da kann es ja auch schon gut sein, mit dem Betriebsrat mal drüber zu sprechen, weil die die kennen die Stellenbeschreibungen, haben einen guten Überblick, vielleicht einen besseren darüber, was dann eben als vergleichbar bewertet werden kann. Ja, wobei das sage ich auch mit Vorbehalt, weil es gibt natürlich auch solche und solche Betriebsräte. Manche sind bei dem Thema super engagiert und andere eben nicht. Genau, aber das, also ja, im Regelfall macht das schon Sinn, da den Betriebsrat einzubeziehen.
Ja. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, den wir vorhin genannt haben. Wir haben ja sehr so über diese Angstmachsituation gesprochen, wenn man seinen Anspruch geltend macht. Also wenn man jetzt HR oder den Betriebsrat danach fragt und dann hat das Konsequenzen im Unternehmen. Da ist mir einfach nochmal total wichtig, allen, die jetzt zuhören, eine andere Perspektive nochmal mit reinzugeben, weil ihr gebt ja eure Arbeit, eure Lebenszeit dem Arbeitgeber in dem Moment. Und gerade wenn ihr gut qualifiziert seid und wisst, dass es viele andere Jobs da draußen gibt, würde ich mir weniger Sorgen machen, weil wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der damit nicht klarkommt und euch deswegen diskriminiert, ist halt wirklich die Frage, ob das der richtige Arbeitgeber und die richtige Arbeitsstelle für euch ist, ne? Also da möchte ich einfach nochmal dazu ermutigen, Arbeitgeber zu suchen, die das Thema genauso wichtig finden wie ihr, ne? Und da gibt's ja sehr, sehr viele da draußen, die sagen, hey, bei uns sollte eine faire Bezahlung stattfinden zwischen Mann und Frau. Ne? Wir wollen ein Unternehmen, in dem sich alle wohlfühlen. Wir wollen ein Unternehmen, was alle gleich fördert. Wir wollen keine Diskriminierung. Das ist ja auch ein Unternehmenswert. Ne? Da ist mir einfach ganz, ganz wichtig, da den Mut nochmal zu fassen und zu sagen, hey, das ist nicht nur was, was negativ ausschlagen kann, sondern das ist auch so eine Art Wertecheck. Passt das Unternehmen wertetechnisch zu euch oder nicht?
Ja, absolut. Und also es gibt auch Unternehmen, die für das Thema total offen sind. Und meiner Erfahrung nach ist es ja auch nicht so, dass die Arbeitgeber wirklich bewusst diskriminieren. Also Es ist nicht so, dass sie sich denken, ah ja, das ist eine Frau, die kann nichts, der zahle ich weniger, sondern und deswegen sind die auch immer sehr betroffen, dass wenn ihnen dieser Vorwurf gemacht wird, also ah ja, das ist doch eine Lohndiskriminierung und das löst extreme Abwehrreaktionen aus, weil sie denken, wie, also ich diskriminiere doch nicht. Und die können dann gar nicht, also ich merke in den Verfahren, dass es für die Arbeitgeber gar nicht verständlich ist, dass schon eine Diskriminierung vorliegt, wenn sie einfach keine guten Gründe für den Lohnunterschied vorweisen können. Also und das muss dann in den Köpfen erstmal ankommen. Und ich glaube, da kann man eben auch viel machen, indem man eben erklärt, dass man daraus jetzt, also dass es jetzt kein Vorwurf ist einer absichtlichen Diskriminierung, dass aber die Rechtslage so ist, dass eben es ein gerechtes Entgeltsystem zwischen, also es braucht Lohnkriterien, die eben diese Lohnunterschiede begründen können. Und ja, und dann muss man eben auch aufpassen. Also ich rate allen Frauen immer, bevor sie in solche Gespräche gehen, sich ein Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen. Mhm. Weil, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, aber also ich habe einfach viele Frauen erlebt, die waren wirklich, also Top-LeistungsträgerInnen in ihrem Unternehmen und haben super gearbeitet. Alle waren immer total zufrieden mit ihrer Arbeit. Und dann kommen sie eben mit einer Lohnforderung, weil sie gemerkt haben, ah ja, okay, die männlichen Kollegen, vielleicht machen die deutlich weniger sogar und kriegen mehr Geld oder ja. Und dann merken die Arbeitgeber, ah ja, okay, beschäftigen sich erstmal damit und merken, okay, ich brauche jetzt also Gründe für diesen Gehaltsunterschied, die irgendwie auch ja nicht nur sind, ah ja, gut, er hatte halt irgendwie besser verhandelt. Und dann kommt ganz oft im Nachhinein, ah ja, aber du hast ja auch also nicht so viel geleistet wie der. Mhm. Oder ja, man kramt dann irgendwie Sachen raus. Und das ist ein ganz, ganz fieser Mechanismus, weil man eben dann auch noch schlecht geredet wird, quasi um diesen Lohnunterschied zu begründen. Und das erleben wir in ganz vielen Verfahren, dass dann eben gesagt wird, ah ja, ja, nee, also ist ja auch eine Minderleisterin, deswegen ist das so. Und diese, aber es gab halt vorher nie irgendeine Kritik. Von daher, also das ist zur Sicherheit, sollte man sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen, dann hat man es, sollte es zu solchen Auseinandersetzungen kommen, ein bisschen einfacher.
Es ist so spannende Punkte, die du alle da anbringst. Ich sortiere jetzt gerade mal in meinem Kopf und nehme euch alle hier im Podcast mit. Für mich war jetzt gerade nochmal total neu, was du gesagt hast, diese Arbeitgeberperspektive und die zu verstehen, zu sagen, hey, die machen das nicht aus bösen Stücken, sondern das ist einfach historisch erwachsen. Ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel mit den Vertrieblern von vorhin. Mal angenommen, es wäre so, die Frau ist ins Unternehmen gekommen, hat nur, in Anführungszeichen, nur Teilzeit verhandelt. Man hat sie zu einem bestimmten Gehalt bekommen. Man merkt, man braucht jemanden zweiten, hat einen passenden männlichen Kandidaten, der hat mehr verlangt. Und jetzt sind es beide im Unternehmen. Und jetzt merken sie, hups, die verdienen ja unterschiedlich, das war gar nicht unsere Absicht. Also da vielleicht gar nicht so böse im ersten Schritt auf den Arbeitgeber zu sein, sondern zu verstehen, wo kommen die her, heißt ja nicht, dass wir das gut heißen und richtig heißen, aber so, ne, dass es gar nicht darum ging, von Anfang an zu sagen, der eine verdient mehr, der andere weniger, sondern dass es historisch so erwachsen ist.
Ja, und teilweise, also teilweise historisch und dass man sich einfach dachte, also in dem Fall dachte man, naja gut, wir nehmen, also natürlich ist es für uns günstiger, wenn sie nicht nach mehr fragt, dann zahlen wir ihr auch nicht mehr und denkt gar nicht daran, dass das irgendwie ein Gerechtigkeitsproblem sein könnte, obwohl es sich so ein bisschen aufdrängt natürlich. Mhm. Aber es ist auch, also es sind auch subtile Mechanismen, die bei gerade oft männlichen Vorgesetzten dazu führen, dass sie den Männern mehr zutrauen. Also das ist auch keine Absicht und kein bewusster Vorgang, aber ich glaube so, wenn ein Vorgesetzter ein bestimmtes Budget für Gehaltserhöhungen hat und es gibt ja auch so, ich glaube, das Thomas- oder Stefan-Prinzip oder so, also wenn, dass man eben die Leute fördert, die einem am ähnlichsten sind und dass eben Männer auch dann schnell Männern mehr zutrauen und Männer sich auch besser verkaufen. Und auch all das sind eben diese Mechanismen, die dazu führen, dass dann bei so einer Gehaltserhöhungsrunde die Frauen, die zwar total viel leisten, das aber nicht vielleicht immer in, ja, so sehr zur Schau stellen, leer ausgehen und die Männer, die vielleicht nur so ein bisschen einen auf dicke Hose machen, dann eben doch die höhere Gehaltserhöhung bekommen. Und auch das sind Sachen, die passieren eben unterbewusst im Kopf des Vorgesetzten und er merkt das vielleicht gar nicht. Also, dass das eben auch diesen diskriminierenden Effekt hat oder eine Diskriminierung eben auch ist. Und deswegen ist es ja auch so gut, dass eben ja rechtlich es so ist, dass man diese Beweislastumkehr hat und der Arbeitgeber eben objektive Gründe vorweisen muss für den Gehaltsunterschied, sonst käme man da eben rechtlich auch überhaupt gar nicht ran.
Ja, Sarah, meine Empfehlung in so einem Fall, wie du den vorhin beschrieben hast, ne? Sie haben eine Leistungsträgerin, sie merkt, die Kollegen verdienen mehr, war bisher immer zu sagen, geh proaktiv mit deiner Leistung in die Verhandlung, ne, und versuch das Maximum rauszuholen, vielleicht sogar noch mehr als die Kollegen, ne? Also in dieser Welt, wo man quasi leistungsorientiert und verhandlungsorientiert bezahlt wurde, weil ich genau diese Sorge halt hatte, ne, dass wenn sie jetzt mit dem reinen Vergleich reingehen, sie diskriminiert werden und so weiter und so fort. Was denkst du dazu? Also ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hier, das ist das, was ich in den letzten Jahren geleistet habe. Ich merke, dass das nicht dem Marktwert entspricht für meine aktuelle Bezahlung. Ich bin jetzt irgendwie von ein paar Headhuntern angesprochen worden und für meine Leistung brauche ich die Gehaltsanpassung in Höhe von XY, statt diesen Vergleich zu fahren und diese, also ich finde diese Linie total wichtig, diese rechtliche Linie. Und trotzdem finde ich jetzt so an die Frauen und deren psychisches Gemüt und wie geht's dann im Unternehmen weiter, denke. Also alle Arbeitsrechtlerinnen, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben gesagt, dass keine Frau, die je geklagt hat, im Unternehmen bleibt.
Ja, doch, es gibt auch also Ausnahmen. Ja, aber wenige. Genau, nee, also ich stimme dir absolut zu. Ich würde auch immer im ersten Schritt gar nicht so die Diskriminierungskeule ziehen, sondern erstmal versuchen eben in eine Gehaltsverhandlung zu gehen. Ich, also so oder so, auch vielleicht nochmal so ein Appell an Arbeitgeber, falls welche zuhören. Ja. Es ist ja für alle am besten, wenn es einfach ein transparentes Entgeltsystem gibt, ne? Ja. Wo eben klar ist, okay, es wird eine bestimmte Berufserfahrung entsprechend belohnt. Man kriegt eben nach bestimmten Jahren Lohnerhöhungen, aber von mir aus auch gerne Leistung, aber es sollte eben dann transparent sein, mit eben entsprechenden Leistungsbewertungen, also vielleicht irgendwie Zielvereinbarungen, Bewertungen etc. Und dann eben so, dass alle wissen, okay, das muss, also daraus folgt dann eben eine entsprechende Lohnerhöhung. Mhm. Und dann ist es eben nicht in der Verantwortung der Frau, sich zu überwinden und hinzugehen und zu sagen, okay, ich leiste doch total viel, kann ich nicht eine Lohnerhöhung bekommen. Leider ist die Realität ja in vielen Unternehmen nicht so, dass es ein super transparentes Entgeltsystem gibt, was dann eben solchen Diskriminierungen vorbeugen würde. Und in solchen Fällen stimme ich dir absolut zu. Man sollte eben erstmal hingehen, das Gespräch suchen, zeigen, dass man eben, was man alles gemacht hat und dass man eben der Meinung ist, dass das eben auch eine Lohnerhöhung rechtfertigen würde. Mhm. Und klar zu sagen, dass man vielleicht auch schon irgendwie andere Optionen hat, kann sicher auch immer helfen. Wenn das dann aber nicht funktioniert und man weiß, dass zum Beispiel ein männlicher Kollege eben deutlich mehr verdient, dann sollte man im nächsten Schritt dann schon auch das darauf hinweisen und eben auch dann fragen, was denn die Gründe für diesen Lohnunterschied sind.
Mhm, ja, okay. Aber da sind wir uns zumindest von der Vorgehensweise einig. Ich habe so viele Fragen an dich. Die erste war, du hast vorhin gesagt, im Tarifvertrag, der schützt auch nicht vor Lohndiskriminierung. Ich hatte mal eine Session mit dem DGB, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, und die haben gesagt, dass es auch im Tarif, also gar nicht außertariflich, sondern im Tarif auch eine Diskrepanz gibt, ne, dass Menschen teilweise wegen dem Geschlecht unterschiedlich bezahlt werden. Jetzt sind viele in meiner Community, die denken und sagen, ich bin im Tarif, ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Wie ist deine Einordnung? Wie sind so die Fälle, die du siehst?
Ja, also im Ausgangspunkt würde ich sagen, Tarifverträge sind schon mal eine große Hilfe, weil sie eben überhaupt erstmal ein System etablieren. Also, und ist dort sicher weniger einfach ist, dann Frauen zu diskriminieren. Aber es passiert und das hat unterschiedliche Gründe. Also es fängt ja schon bei der Eingruppierung an. Mhm. Wenn man, also es gibt viele Frauen, die sagen, sie machen eigentlich eine Tätigkeit, die würde eine ganz andere Eingruppierung rechtfertigen. Sie sind aber eben für, also sagen wir mal, sie sind in der Projektassistenz und machen aber eigentlich die gleichen Aufgaben wie der männliche Projektmanager.
Ja.
Und der ist dann aber eben ja ganz anders eingruppiert tariflich und verdient dann eben auch mehr. Und das da so muss man wissen, also der ganze Equal Pay Anspruch, wie er auch europarechtlich geprägt ist, der interessiert sich nicht dafür, was auf dem Papier steht oder im Vertrag steht oder wie man tariflich eingeordnet ist. Es kommt allein darauf an, was man macht und ob das vergleichbar ist mit dem Kollegen, der mehr verdient. Also das heißt, man kann sich immer, also dann sollte man natürlich für eine Weile dokumentieren, was man so macht, weil es ja offensichtlich nicht ganz der Stellenbeschreibung entspricht. Aber wenn man das dann eben gut dokumentieren und belegen kann, dann hat man eben auch gute Chancen, dann darüber eben auch, ja, im ersten Schritt natürlich irgendwie das Gespräch zu suchen. Aber auch in der Klage kann man sich dann eben auf diese tatsächliche Tätigkeit berufen. Und was wir auch oft erleben, ist, dass dann eben ja, ist auch in tariflichen Systemen dann erstmal in einer Übergangszeit oder Einarbeitungszeit man noch nicht ja, das Zielgehalt bekommt und dass das dann bei, also recht flexibel gehandhabt wird, wie lang diese Einarbeitungszeit ist, bis man dann eben ja die volle tarifliche Bezahlung bekommt. Und das auch wiederum, also überall, wo es Spielräume gibt, treffen die leider sehr oft nachteilig Frauen. Also dass dann eben die Frauen irgendwie über Jahre eigentlich noch in dieser Einarbeitung oder Vorbereitung sind. Ja, also das sind alles Sachen, wo wir eben auch Diskriminierung sehen. Und genau, also Tarifverträge bieten eben immer noch viele Spielräume und leider werden die dann oft für Frauen nachteilig ausgelegt.
Aber da nehme ich jetzt erstmal die Frauen selbst in die Verantwortung zu prüfen, ne, wo sehe ich mich, den Tarifvertrag auch zu lesen und erstmal zu verhandeln, da reinzukommen, ne? Der nächste Schritt ist dann immer der Rechtsweg. Ja, das ist total spannend. Jetzt habe ich mit vielen Personalabteilungen auch zu tun und HR-Lern und habe mich da mit denen immer wieder unterhalten, Sarah, und erlebt da ganz Unterschiedliches so in Richtung dieser Entgelttransparenzrichtlinie. Ne? Die einen sagen, bei uns ist schon längst alles perfekt geregelt, jede, gerade große Konzerne, jede Stelle ist jetzt durch, wir haben es hingekommen. Die anderen sagen, naja, also wenn wir da so eine Anfrage bekommen, dann verweisen wir halt einfach aufs Gehaltsband. So, und die Dritten sagen, okay, wir wollen das Thema jetzt wirklich ernst nehmen und passen jetzt proaktiv auch Gehälter an, was ich total cool und lobenswert finde. Also sowas darf und kann euch dieses Jahr passieren, was ich wahnsinnig spannend finde. Also ich habe mit einer Personalerin gesprochen, die meinte, du siehst du da die Frau ne, hier vorne, die wird jetzt nächste Woche 15.000 Euro mehr bekommen. So, das ist echt richtig, richtig interessant, was jetzt passiert. So, bei den Ersten, da ist mir alles klar. Ne? Die haben jetzt ein faires Lohnsystem, da ist alle, ja, sind alle eingeordnet, da weiß jeder, was er oder sie verdient, fertig. Bei den Zweiten, wenn ich jetzt so einen Auskunftsanspruch geltend mache und mir wird von HR gesagt, na ja, irgendwie hier ist das Gehaltsband und je nachdem, in welchem Unternehmen ich bin, ist das Gehaltsband irgendwie, ne, 20, 30.000 Euro. Was kann ich machen, um das konkreter zu machen, um zu verstehen, wo stehe ich, also vielleicht jetzt und in Zukunft, weißt du das?
Ja, also das, also im ersten Schritt muss man ja gucken, okay, also wenn man einen Auskunftsantrag stellt, dann muss das Unternehmen ja zeigen, wer alles in die Vergleichsgruppe, in der Vergleichsgruppe gelandet ist. Das heißt, die werden dann eben, ja, wenn sie tariflich dann bezahlen, dann einfach alle, die für die entsprechende Tätigkeit ausüben und entsprechend eingruppiert sind, dann in die Vergleichsgruppe nehmen und dann müssen sie ja das mittlere Gehalt offenlegen. Also dass also so eine ganz pauschale Antwort dürfen Sie ja dann nicht geben nach dem Entgelttransparenzgesetz, sondern Sie müssten dann ja den Medianlohn beauskunften. Und dann würde man als Frau im ersten Schritt schon mal gucken, okay, liege ich jetzt drunter oder drüber? Also und man sollte aber im zweiten Schritt auch gucken, okay, wer ist denn jetzt alles in meiner Vergleichsgruppe? Und sehe ich da irgendein Problem? Also habe ich zum Beispiel das Gefühl, okay, ich sehe eigentlich andere Leute im Unternehmen, die da nicht drin sind, die aber eigentlich eine vergleichbare Tätigkeit ausüben wie ich, die aber jetzt eben vielleicht in einem anderen Gehaltsband sind. So, dann sollte man das ansprechen. Also dann sollte man auch in Frage stellen, ne, wie das sortiert ist. Also das ist dann, da muss ich auch dazu sagen, so ja, dann muss man eben auch diese Auseinandersetzung wahrscheinlich mit dem Arbeitgeber führen, weil der hat da sein System und der wird sich auch nicht so schnell davon überzeugen lassen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also da muss man, wie gesagt, dann auch gut dokumentieren, was man macht und warum das eigentlich ja mit einer anderen Gruppe vergleichbar ist. Ansonsten, also ist mein Eindruck, ja, also wenn wenn man jetzt eine Auskunft bekommt, dass der Medianlohn liegt über dem eigenen Gehalt, dann sollte man damit nochmal zum Arbeitgeber gehen und sich die Gründe vorweisen lassen. Also im Moment ist es ja schon so nach dem Entgelttransparenzgesetz, der Arbeitgeber muss auch die Entgeltkriterien offenlegen. Da wird er dann, wenn er tariflich bezahlt, halt auf den Tarifvertrag verweisen. Aber das sollte man dann auch nochmal checken, ob das denn, also ob es solche Gründe, da ist dann vielleicht Betriebszugehörigkeit, ein Kriterium, Erfahrungsstufen etc. Da sollte man dann aber auch überprüfen, kommt das alles hin? Also man sollte jetzt nicht einfach die Auskunft nehmen und sagen, ach so, ja, wird schon passen. Mhm. Und das sollte man mit dem Betriebsrat am besten, wenn es einen gibt, machen. Ne?
Ja. Und du hast jetzt gesagt, man sieht dann die Vergleichsgruppe. Wenn ich jetzt so einen Auskunftsanspruch geltend gemacht habe, kriege ich dann Namen? Weißt du, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einem großen Konzern und da wird mir gesagt, hier ist der Median von deinem Gehaltsband. So, und ich weiß, welche Kollegen ungefähr das Gleiche machen. Woher weiß ich denn, ob die richtigen Kollegen da eingestuft sind in diesem Gehaltsband oder nicht? Oder muss ich das nur mit persönlichen Gesprächen mit den Kollegen dann erfahren? Oder wie kriege ich das raus?
Nein, also der Arbeitgeber muss schon die Vergleichsgruppe offenlegen. Also okay. Wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt Personen benennt, 6 Personen, mit denen man sich vergleichen will, und der Arbeitgeber sagt dann, ja gut, ich mache jetzt eine deutlich andere Vergleichsgruppe auf, da muss er die Namen nennen, damit man das dann auch in Frage stellen kann. Also das muss er schon machen, ja.
Interessant. Und beim Thema Gehalt in Stellenanzeigen, also wir haben jetzt auch viele, die den Job wechseln, gerade in der Community. Wann bekomme ich mit im Prinzip? Also häufig ist es ja heutzutage so, ich muss bei der Bewerbung meine Gehaltsvorstellung mitschicken. Weißt du, da hast du eine Vorstellung davon, wo das dann platziert werden muss oder in welchem Moment im Bewerbungsprozess, oder ist das noch unklar?
Ja, das ist leider noch unklar. Also in der Richtlinie steht das nicht so genau. Also da muss man jetzt abwarten, wie das Umsetzungsgesetz wird. Also ich kann kurz mal gucken, was eigentlich genau in der Richtlinie steht. Da steht in Artikel 5 im Grunde genommen, Stellenbewerber haben das Recht vom künftigen Arbeitgeber folgende Informationen zu erhalten, aber nicht wann, nämlich Einstiegsentgelt für die betreffende Stelle oder dessen Spanne und die einschlägigen Bestimmungen des Tarifvertrags, den der Arbeitgeber auf die Stelle anwenden will, falls es einen gibt. Also wann diese Informationen gegeben werden müssen, muss man abwarten, aber ich gehe schon, davon aus, dass das dann eben entweder bei Stellenausschreibung oder im Bewerbungsgespräch. Und da hast du natürlich recht, wenn man dann schon irgendwie in der Bewerbung ein Wunschgehalt angeben musste, ist es natürlich irgendwie blöd, wenn man dann erst im Bewerbungsgespräch die Gehaltsspanne erfährt. Trotzdem könnte man dann natürlich auch im Bewerbungsgespräch sagen, ja gut, also dann, wenn man merkt, okay, das Gehalt, das man angegeben hatte, liegt deutlich drunter, sollte man natürlich dann im Bewerbungsgespräch entsprechend mehr fordern. Also man legt sich ja damit auch nicht fest. Also
ja,
genau. Aber besser wäre es natürlich schon in der Ausschreibung.
Das müssen wir uns dann einfach angucken. Jetzt haben wir vorhin die Fälle besprochen, den Gehaltsband, ne? Was ist damit? Und wenn ich jetzt aber zu den Glücklichen gehöre, wo das Unternehmen jetzt aufgrund der Entgeltrichtlinie und der Berichtspflicht und so weiter sagt, so, jetzt passen wir hier mal Gehälter an. Lubov, du bist schon 3 Jahre unterbezahlt worden. Du kriegst jetzt eine Gehaltserhöhung von 15.000. Damit bist du auf dem gleichen Niveau wie der männliche Kollege. Da habe ich mich ja ganz doll gefragt, so dann, hier heißt das ja, dass ich schon jahrelang unfair bezahlt wurde, ohne dass ich das wusste. Habe ich da rückwirkend Ansprüche? Also mich würde das, also A, freuen, aber im ersten Moment freuen und im zweiten Moment total ärgern, weil ich dann denken würde, Wahnsinn, ich habe hier einen tollen Job geleistet und bin anscheinend die ganze Zeit hier unterbezahlt gewesen.
Ja, also wenn eine Lohndiskriminierung vorlag, dann kann man auch rückwirkend Nachzahlungen verlangen. Also man muss aber genau hingucken. Also es kann sein, dass Arbeitgeber sagen, ah ja, wir passen unser Entgeltsystem an und wir sehen, okay, wir machen eine Lohnerhöhung, aber das muss nicht zwangsläufig heißen, dass vorher eine Lohndiskriminierung vorlag. Wenn man, also ich sage immer so, für diese Prüfung, ob eine Lohndiskriminierung vorlag, gibt es eigentlich so einen ganz einfachen 3-Stufen-Test. Also machen wir eine gleiche oder gleichwertige Arbeit. Also ich und der Kollege, mit dem ich mich vergleiche, verdient er mehr? Ist die 2. Stufe und die 3. Gibt es dafür einen guten Grund und was können solche objektiven Kriterien, sagt immer der Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht, was kann das sein? Also sowas wie, er hat mehr Arbeitserfahrung oder er hat eine bessere Qualifikation, die für den Job auch wichtig ist, oder er bringt mehr Leistung und das ist aber auch irgendwie transparent erfasst worden. Also das Ganze muss natürlich auch transparent und kohärent sein. Wenn man also bei all diesen Fragen sagt, ja, okay, also wir verdienen ungleich für eine gleiche Arbeit, es gibt dafür keine guten Gründe, dann hat man, also dann sieht es nach einer Lohndiskriminierung erstmal aus. Und du fragst ja, wie weit kann man das jetzt rückwirkend dann, also muss der Arbeitgeber es rückwirkend ausgleichen? Also bis zu 10 Jahre kann man die Lohnunterschiede einfordern, aber es kommt auf den Zeitpunkt an, an dem man Kenntnis davon hat. Also sobald man eben weiß, dass man schlechter bezahlt wird, laufen Fristen. Also wenn jetzt zum Beispiel aufgrund des Auskunftsanspruchs man erfährt, okay, oh, ich werde ja deutlich schlechter bezahlt als meine männlichen Kollegen, dann weiß man das natürlich erst jetzt wegen dieses Auskunftsantrags. Dann kann man, also wenn man dann muss man halt prüfen, ob das tatsächlich auch die letzten 10 Jahre so war. Und wenn das so ist, kann man dann eben diese letzten 10 Jahre Lohnanpassung verlangen. Und oft ist es so, dass das dann zurückgerechnet wird, also dass man dann Schätzungen macht für die zurückliegenden Jahre oder dass man dann eben vielleicht auch eine Stufenklage machen muss, erstmal irgendwie überhaupt Auskunft zu bekommen über die Löhne der letzten Jahre, um dann eben den Anspruch darauf stützen zu können. Aber grundsätzlich geht das schon.
Ja.
Also ja, ab Kenntnis hat man 3 Jahre Zeit, den Anspruch geltend zu machen.
Okay, das ist gut zu wissen. Weil mein Gedanke war dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt diejenige bin, der das Gehalt angepasst wird, ich spreche mit meinem Kollegen drüber und merke, der hat die letzten 3 Jahre mehr verdient, bevor man den Rechtsweg geht, mit dem Arbeitgeber wieder ein offenes Gespräch zu führen und zu sagen, so, hey du, ich freue mich riesig über diese Gehaltsanpassung, aber wenn wir mal ehrlich sind, war das ja eigentlich schon lange fällig. Können wir uns da einfach einigen, dass ich einen Bonus in der Höhe bekomme und ich gebe hier weiterhin genauso Gas wie vorher auch, ne? So wäre jetzt meine Herangehensweise ohne den Rechtsweg und das zumindest mal zu probieren. Was denkst du dazu?
Ja, also das sollte man unbedingt probieren. Der Effekt, den das dann halt beim Arbeitgeber haben kann, ist, ah ja, jetzt versuche ich hier schon irgendwie ein faires Lohnsystem einzuführen und gleiche die Unterschiede aus. Und jetzt, ja, wird quasi noch rückwirkend was verlangt. Und da muss man aber dann auch sehr klar sein im Gespräch, dass also, dass man es natürlich toll findet, dass jetzt Lohndiskriminierungen abgebaut werden, dass man eben auch ein Recht darauf hat, dass das auch für die Vergangenheit geschieht. Also, und ich finde deinen Vorschlag, dass man dann irgendwie sagt, komm, hau doch noch einen Bonus obendrauf und dann passt das, ist gut, aber man sollte seine Rechte kennen und die dann sollte das dann doch nicht ganz so einfach funktionieren, auch dem Arbeitgeber erklären, weil die, ja, ich glaube, ja, im Moment ist es ja so, es kann einfach munter diskriminiert werden beim Lohn und es hat fast gar kein finanzielles Risiko für die Arbeitgeber, weil sich niemand im Moment traut, diese Ansprüche durchzusetzen, weil die Arbeitgeber sich darauf zurückziehen, zu sagen, ah nee, das passt schon alles und jetzt kommen wir doch nie mit Lohndiskriminierung und so weiter. Also die können im Moment, können sie es sich einfach leisten, Frauen beim Lohn zu diskriminieren und müssen eben verstehen, dass das aber eigentlich, wenn Frauen jetzt wirklich auf ihr Recht pochen würden, so ein enormes Kostenrisiko ist. Also man muss sich ja mal vorstellen, 10 Jahre rückwirkend müssen die Löhne ausgeglichen werden. Und es ist eben nicht damit getan, jetzt einfach zu sagen, ah ja, gut, komm, machen wir mal für die Zukunft. Aber also das ist eben einfach leider noch ein weiter Weg. Im Moment fühlen sich die Arbeitgeber da relativ sicher. Und ja, sind dann erstaunt, wenn sie hören, ach so, ja, rückwirkend. Also, aber das sollte man auf jeden Fall thematisieren und ja, auch versuchen durchzusetzen.
Ja, der erste Schritt ist das ja alles ja überhaupt erstmal zu wissen, finde ich, als Angestellte, ne?
Ja.
Klar, es ist auf jeden Fall für Arbeitgeber ein Kostenrisiko, aber es ist ja auch für die Frauen, die das mitgemacht haben, eine riesen finanzielle Einbuße, ne? Wir haben in Deutschland so ein großes Armutsrisiko, also für die einzelne Person, oh, da fehlen mir sogar die Worte, ne? Bedeutet das ja so
Ja.
viel, wenn man jetzt denkt, okay, 10 Jahre rückwirkend, irgendwie waren es 15.000 Euro im Jahr zu wenig. 150.000 Euro haben oder nicht haben für die Rente ist einfach ein riesen Unterschied. Und das halt bei gleicher Arbeit. Und der Grund dafür war einfach nur die fehlende Fairness und das fehlende Entgelttransparenzsystem. Ich will nicht mal dem Arbeitgeber was Böses vorwerfen an dieser Stelle, ne? Aber das finde ich halt schon krass, wie viel Geld, und wir haben halt wirklich Fälle, wo es um noch viel mehr Gelddiskrepanz, je nachdem, was wer beruflich macht, dann auch geht. Sarah, da wäre für mich total interessant, weil jetzt viele, die zuhören, oder der Hauptwechselgrund in Deutschland ist ja das Thema Gehalt. So. Und viele Frauen, wenn sie merken, sie sind jetzt in der Vergangenheit diskriminiert worden, die gehen dann einfach, ne? Die gehen dann zum nächsten Arbeitgeber, suchen sich jemanden, gerade wenn sie irgendwie top qualifiziert sind und wechselwillig und bereit. Und gehen zum nächsten Arbeitgeber und lassen sich da besser bezahlen. Und das war auch die Frage, die in der Community ganz stark kam. Kann ich das auch bei einem ehemaligen Arbeitgeber durchsetzen, rechtlich rückwirken? Weil da ist auch die Scheu, glaube ich, nicht so groß wie beim Bestehenden, zu sagen, da traut man sich den Rechtsweg auch.
Ja, also kann man. Also was man meines Erachtens nicht kann, also ich glaube auch in Zukunft wird das nicht möglich sein, ist bei einem ehemaligen Arbeitgeber diese Auskunftsanträge zu stellen. Also ich glaube, oder was ich immer raten würde, ist erstmal alle Informationen einholen. Also Auskunftsantrag stellen, mit den Kollegen sprechen, gegebenenfalls eben auch gut dokumentieren, was man eigentlich so für eine Tätigkeit ausgeübt hat. Sollte es da irgendwie Streit geben können über die Vergleichbarkeit oder so. All das sollte man eben tun, solange man dort noch arbeitet. Die Ansprüche auf rückwirkenden Lohnausgleich, die hat man unabhängig davon, ob man dort noch arbeitet. Also man kann dann eben auch den Arbeitsplatz wechseln und dann trotzdem eben rückwirkend diese Lohnanpassungen einklagen.
Voll. Und wie lange geht das rückwirkend? Also mal angenommen, ich habe jetzt den Arbeitgeber gewechselt, jetzt gerade, und vor anderthalb Jahren habe ich in der alten Firma mitbekommen, dass die Kollegen bei gleicher Tätigkeit, weiß ich nicht, ich übertreibe jetzt mal 50.000 Euro pro Jahr mehr verdienen, ne? Aber solche Fälle hatten wir tatsächlich auch in der Community schon. Und deswegen bin ich da rausgegangen, weil ich mich so unfair behandelt gefühlt habe. Ich habe versucht zu verhandeln, das hat nicht geklappt. Wäre das noch im Rahmen, um zu klagen?
Also man hat, ab Kenntnis verjähren die Ansprüche nach 3 Jahren. Das heißt, also es gibt ja auch noch einen Schadensersatzanspruch nach dem AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das ist das, was man dann zusätzlich zum Lohnausgleich bekommen kann. Der ist nochmal anders, weil den muss man wirklich innerhalb von wenigen Monaten geltend machen. Aber also das nur so als Side Note. Auf den kann man aber auch ganz gut verzichten, weil das sind wirklich lächerliche Summen. Also so quasi, es ist eine Entschädigung für die erlittene Diskriminierung, die man dann da zusätzlich einklagt. Das sind dann ja ein paar tausend Euro vielleicht. Aber dieser Lohnunterschied, den kann man, da ist es wichtig, sobald man Kenntnis davon hat, dass man schlechter bezahlt wurde, laufen Fristen, und das ist eben diese 3-Jahres-Verjährungsfrist. Das heißt also, man kann dann immer nur, also ab Kenntnis hat man 3 Jahre Zeit, das geltend zu machen. Deswegen sollte man jetzt auch nicht allzu lange warten. Ach so, und ja, genau, also dann muss man auch noch dazu sagen, ganz wichtig, es gibt halt eben auch noch Ausschlussfristen in den Tarifverträgen. Also da sollte man auf jeden Fall auch reingucken. Manchmal sind die europarechtswidrig kurz und dann gelten sie nicht. Aber trotzdem, also da sollte man sich gut beraten lassen, weil es eben dann in den Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen nochmal kürzere Ausschlussfristen gibt, um eben Lohn nachzufordern. Das heißt, wichtig ist, sobald man Kenntnis davon hat, dass man weniger verdient, sei es, dass der Arbeitgeber einen diese Auskunft gegeben hat oder man hat es von einem Kollegen erfahren, laufen Fristen, und die können auch je nach Arbeitsvertrag eben kürzer sein als diese gesetzlichen Fristen. Das heißt, dann ist es wichtig, sich auch gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Also wenn man es in Erwägung zieht, dann zu klagen, sollte man sich beraten lassen, sollte vielleicht auch mal mit dem Betriebsrat sprechen, oder wenn man dann nicht mehr bei dem Arbeitgeber ist, sollte man eben sich schnell anwaltlichen Rat holen, weil also das Rückwirkende, das funktioniert, aber sobald man Kenntnis hat, kann es halt schon sein, dass man sich dann eben auch ein bisschen beeilen muss.
Ja, verstanden. Rechtlicher Rat holen, dieses Thema. Wenn ich jetzt so einen Fall habe und sag so, hey, Sarah, kannst du mir damit helfen? Was kostet es mich? Wie gehe ich genau vor? Was sind die Risiken? Kann ich mich dann einfach bei dir melden, jetzt irgendwie über deine Webseite? Also nimm uns mal in den Prozess mit, wenn ich jetzt weiß. Also nehmen wir nochmal diesen Fall. So, okay, ich bin bei meinem alten Arbeitgeber diskriminiert worden in Bezug auf die Bezahlung, das weiß ich, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Fristen verpasst habe oder nicht. Das würde ich lieber mit dir prüfen als alleine. Was kann ich dann machen?
Also, zunächst einmal würde ich allen raten, entweder, also es ist gut, wenn man Gewerkschaftsmitglied ist, hat man darüber eine Rechtsschutzversicherung, oder man versichert sich eben privat mit einer Rechtsschutzversicherung, aber also es Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine Absicherung gegen die Kosten, die in so einem Verfahren entstehen, weil es ja beim Arbeitsgericht auch so ist, dass man in erster Instanz immer die eigenen Kosten trägt, egal ob man gewinnt oder verliert. Und ja, also viele Frauen sind einfach erstmal abgeschreckt davon, dass dann eben durch so eine Klage Kosten entstehen. Dieses Problem hat man eben nicht, wenn man über die Gewerkschaft oder eine Rechtsschutzversicherung eben abgesichert ist. Dann genau sollte man sich eben rechtlichen Rat holen. Also ich selber arbeite ja vor allem im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also wir können leider nur ganz, ganz ausgewählte Fälle übernehmen, wo wir eben gute Aussichten sehen, dass wir eine noch ungeklärte rechtliche Frage in einem Grundsatzurteil klären können. Also es sind sehr, sehr viele Fragen ungeklärt noch in diesem Bereich. Also und wir werden sicher auch in Zukunft einige Equal Pay Verfahren begleiten. Trotzdem muss ich immer dazu sagen, also ich kann die meisten Fälle nicht übernehmen, weil es dann eben doch ja Einzelfallkonstellationen sind, wo es dann zum Beispiel um den Sachverhalt geht, um die Frage, ob die Tätigkeit vergleichbar ist und nicht um eine grundsätzliche Frage, die dann über diesen Einzelfall hinaus für viele Frauen relevant ist. Also zum Beispiel, ja, wie jetzt in den bisherigen Verfahren, ja, kann man sich zum Beispiel aus Verhandeln berufen, um einen Lohnunterschied zu begründen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Rechtsanwältinnen, die Frauen in solchen Verfahren vertreten. Und ja, wenn, also es ist auch völlig okay, also ich, genau, mir zu schreiben und den Fall zu schildern und ich gucke da einmal drauf, habe auch eine Liste von Rechtsanwältinnen an verschiedenen Orten in Deutschland, an die ich Frauen verweise und kann auch ein paar Tipps geben, also das schon. Ich will nur keine Versprechung machen, dass wir jetzt jeden Fall übernehmen können. Und dann ist es ja erstmal eine Erstberatung. Also man sollte sich erstmal irgendwie so einen Erstberatungstermin holen, also entweder eben beim gewerkschaftlichen Rechtsschutz oder beim Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Und da muss ich dann leider auch sagen, also es ist schon wichtig, dann auch jemanden zu nehmen mit ein bisschen Erfahrung im antidiskriminierungsrechtlichen Bereich. Also leider bekomme ich schon auch viele Verfahren mit, wo dann in erster Instanz auch auf anwaltlicher Seite ein bisschen was schiefgelaufen ist und auch das dann mit dazu beiträgt, dass die Frauen dann auch erstmal in erster Instanz verlieren. Also genau, einfach ein bisschen drauf achten, ob die Leute in dem Bereich Expertise haben. Ich glaube, auch da wird sich einiges tun, jetzt wo wir diese Richtlinie bekommen, dass dann vielleicht auch mehr Fälle kommen und sich mehr Anwältinnen darauf spezialisieren. Ja, und dann kann man gemeinsam mit dem Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin einschätzen, ob es sich eben lohnt, ja, da dann eben auf diesen Gehaltsanspruch zu pochen. Und auch da wird es dann ja erstmal irgendwie darum gehen, mit dem Arbeitgeber eine einvernehmliche Lösung zu finden. Also auch da kann ja auch so ein Anwaltsschreiben manchmal helfen, dass dann eben der Arbeitgeber merkt, okay, die meint das wirklich ernst. Vielleicht finde ich jetzt doch irgendwie einen guten Vergleich, bevor ich da jetzt so ein Verfahren führen muss. Also das will ja eigentlich niemand. Von daher sage ich allen immer, lieber erstmal beraten lassen und dann kann man eben ja besser beraten und vielleicht mit einer Rechtsanwältin im Rücken auch hat man dann vielleicht auch eine bessere Verhandlungsposition.
Absolut, absolut. Oh, ich habe immer noch so viele Fragen an dich, aber ich beschränke mich jetzt auf die letzten zwei, Sarah. Wir haben ein Webinar schon mal zu dem Thema gemacht, haben eine Rechtsanwältin eingeladen. Und dann gab es Fragen im Chat und Sorge von den Frauen, dass wenn jetzt die Entgelttransparenzrichtlinie kommt und Gehälter wirklich angeglichen werden, dass ihr Gehalt gekürzt wird, weil sie
Nein.
zum Beispiel gut verhandelt haben.
Nee, also ein vertraglich vereinbartes Gehalt oder ein tariflich vereinbartes Gehalt kann nicht einfach einseitig gekürzt werden. Also das geht nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass jetzt als ausdrücklich freiwillig bezeichnete Zulagen oder so, dass die einseitig vom Arbeitgeber gekürzt werden können. Aber das sind dann eben, also das muss dann auch ausdrücklich so bezeichnet worden sein. Also das irgendwie, ja.
Das ist sowas wie ein Sachgutschein, ne? So 50 Euro oder
ja,
sowas.
Ja, oder wenn der Arbeitgeber sagt, ja, es gibt irgendwie, es gibt einen freiwilligen Bonus, da behält er sich vor, irgendwie zu gucken, wie der Umsatz war. Aber wenn das jetzt nicht irgendwie rechtlich im Vertrag festgehalten wird, also es gibt ja auch viele Vereinbarungen über Boni, die sind nicht freiwillig, sondern die sind vertraglich geregelt.
Ja.
Also alles, was wo man eben sich vertraglich drauf geeinigt hat, also individualvertraglich oder tarifvertraglich, kann nicht einseitig verändert oder abgesenkt werden.
Ja.
Deswegen
das glaub ich.
Ist das ja auch so eine Sorge der Arbeitgeber, dass das ja so eine Spirale nach oben ist. Also weil Gehälter. Also man kann eben immer nur angleichen nach oben. Deswegen müssen sich ja auch die männlichen Kollegen keine Sorgen machen. Ich sage immer, sprechen Sie doch mit Ihren männlichen Kollegen. Die haben doch gar nichts zu befürchten. Also die werden, ihr Lohn wird nicht abgesenkt und für die ist es ja auch kein Nachteil, eher für die Stimmung am Arbeitsplatz ein Vorteil, wenn die weibliche Kollegin dann auch genauso viel verdient und sich nicht unfair behandelt fühlt. Also deswegen, da muss man den Männern auch manchmal diese Sorge nehmen.
Ja, und es ist auch so ein bisschen mein Appell an euch, ne, da nicht sofort irgendwie einen schwarzen Peter hinzumalen und zu sagen, so Gott, oh Gott, das hat jetzt wieder irgendwelche Nachteile, sondern diese Entgelttransparenzrichtlinie auch als Riesenchance und Vorteil zu sehen und unabhängig davon, ob man jetzt klagt oder einfach dahin verhandelt, dass man einfach viel besser und leichter herausfindet, was möglich ist und was fair ist, ja. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Sarah. Und zwar habe ich gehört, dass bei dieser Entgelttransparenzrichtlinie, bei den Berichten, die jetzt große Unternehmen auch leisten müssen an die EU, immer noch eine 5% Diskrepanz als in Ordnung angegeben wird. Ne? Kulanz, wie auch immer man das bezeichnet. Das heißt, wir liegen ja aktuell mit einem bereinigten Gender Pay Gap bei 6%, nur 1 Prozentpunkt drüber. Und der bereinigte Gender Pay Gap bedeutet ja, dass man bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation dann das Gleiche verdienen sollte. Ich finde diese 5% immer noch einen Riesenunterschied, denn gerade wenn man es auf die Jahre hochrechnet. Wenn ich jetzt so einen Auskunftsanspruch stelle und den Median meiner 6 Kollegen bekomme, darf ich doch mindestens das Gleiche verdienen und nicht diese Diskrepanz von 5% irgendwie berücksichtigen, oder?
Ja, absolut. Also das ist, da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Also individuell ist es so, man stellt den Auskunftsantrag, bekommt die Auskunft und also es ist immer, genau, also es wird ja auch nur eine Auskunft über den Durchschnitt sein, ne? Das muss man ja immer dazu sagen. Also jetzt bekommen wir den Median, dann bekommen wir den Durchschnitt und es kann immer noch Kollegen geben, die deutlich mehr verdienen. Also naturgemäß wird es Kollegen geben, weil es ist ja ein Durchschnitt so. Und deswegen ist es wichtig, also besser, man weiß, was konkrete Kollegen verdienen. Ich sage Frauen immer, also Auskunftsantrag stellen, das ist super. Machen Sie das, mobilisieren Sie auch im Unternehmen, dass alle das machen, dann ist man auch, dann wird es auch normal und man ist nicht irgendwie Anfeindungen ausgesetzt oder so. Wobei ich denke, das wird sowieso immer normaler werden, dass Leute eben diese Auskunftsantrag stellen. Worauf braucht man sich wirklich gar keine Sorgen machen. Aber noch besser ist es, man fragt eben auch die Kollegen direkt, weil wenn man nämlich sich mit einem ganz konkreten Kollegen vergleichen kann, kann man eben diese Anpassung an sein Gehalt verlangen und sein Gehalt kann eben auch deutlich höher liegen als der Durchschnitt oder der Median. Klar, die Anpassung bekommt man nur, wenn es keine guten Gründe für den Gehaltsunterschied gibt. Und deine Frage war ja jetzt, bekommt man den vollen Ausgleich oder muss man jetzt irgendwie sagen, naja, also wenn das jetzt irgendwie weniger als 5% Unterschied sind, bekommt man nichts. So ist es nicht. Also es erfolgt eine Lohn, also wenn der Arbeitgeber die Unterschiede nicht begründen kann, muss er voll anpassen. Also entweder aktuell an den Median, wenn der höher liegt, oder eben an das konkrete Gehalt eines Kollegen, das man eben aber dann als Frau auch erstmal kennen muss. Und das, worauf du also abgestellt hast, nämlich diese Berichte, da ist es so, wenn, also die Unternehmen müssen ihren Gender Pay Gap offenlegen. Also sie müssen dann eben, wenn der Gender Pay Gap unter 5% ist, dann war es das, also so quasi, dann folgen erstmal fürs Unternehmen keine Konsequenzen. Aber wenn der nur in einem Bereich, also wenn es einen Bereich gibt, wo der Pay Gap über 5% ist, also in einer Gruppe beispielsweise, dann muss das Unternehmen gemeinsam mit dem Betriebsrat so eine Entgeltbewertung vornehmen und die müssen sich dann zusammen hinsetzen und gucken, okay, woran liegt das? Ist das objektiv begründet und welche Abhilfemaßnahmen müssen wir dagegen treffen? Also das ist so eine Schwelle, die eingezogen wurde, die ich auch eigentlich nicht gerechtfertigt finde, weil es ist auch nicht okay, wenn die Lücke 4 oder 3% ist, wenn es dafür keine Gründe gibt, ne? Also, aber diese Schwelle wurde eben eingezogen für so diesen nächsten Schritt, dass man dann eben auch tätig werden muss als Arbeitgeber.
Ja, voll spannend. Also ich komme ja immer aus der Verhandlungsbrille und ich denke mir halt, wir kennen dann den Median, wenn wir diese Anfrage gestellt haben. Wir haben vielleicht mit den Kollegen gesprochen, die mehr verdient haben. Und was wir dann brauchen, um über den Median zu kommen, sind ja objektive Kriterien, die rechtfertigen, dass wir über dem Median liegen oder über dem Durchschnitt liegen.
Nee, genau, aber andersrum. Also man kennt den Median oder das konkrete Gehalt eines Kollegen. Und was der Arbeitgeber braucht, sind objektive Kriterien, die das begründen. Man selber hat damit erstmal alles getan, was man tun muss. Also als Frau muss man nur zeigen, der Median oder das Gehalt meines konkreten Kollegen liegt über meinem und die Tätigkeit ist vergleichbar. Und dann muss der Arbeitgeber eben zeigen, dass es dafür objektive Kriterien gibt. Also man kann natürlich als Frau im Kopf schon mal überlegen, wenn es völlig auf der Hand liegt, okay, also der Kollege, mit dem ich mich vergleiche, der schon 20 Jahre länger im Unternehmen und das wird dann wohl daran liegen, weil wir irgendwie im Unternehmenssystem haben, dass man irgendwie jedes Jahr so und so viel drauf bekommt. Ja, dann hat man es für sich selber schon irgendwie erklärt und muss dann vielleicht auch gar nicht erst das Gespräch suchen. Aber das Prinzip ist, der Arbeitgeber muss einem das erklären. Das ist ja auch total logisch, weil man als Frau steckt man ja auch nicht drin. Man weiß nicht, was die Gründe sind für die Gehaltsunterschiede. Das weiß nur der Arbeitgeber. Oft ist die Realität so, dass es auch nicht weiß und sich dann eben was überlegen muss. Aber das muss er dann eben auch und das muss dann auch gerichtlich überprüfbar sein. Also das liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und das muss man sich immer als Frau klar machen. Er muss sich entlasten. Also von der Rechtsprechung ist es so, es ist der reine Gehaltsunterschied begründet die Vermutung, dass ich wegen des Geschlechts diskriminiert werde. Und diese Vermutung, die muss der Arbeitgeber entkräften, indem er eben die Gründe vorlegt. Und zwar wirklich, er hat die volle Beweislast. Und das ist das, was, glaube ich, bei den Arbeitgebern jetzt ganz, ganz langsam überhaupt erst ankommt.
Ja.
Dass sie begründen müssen.
Ja. Ja, das sind halt einfach zwei Blickwinkel. Ne? Du blickst sehr aus dem rechtlichen Blickwinkel. Wenn ich aus dem Verhandlungsblickwinkel drauf schaue und irgendwie mitbekomme, was diese objektiven Gründe sind, würde ich halt im ersten Schritt, bevor ich den Rechtsweg eingehe, sagen so, hey, die Gründe sind bei mir auch gegeben, wie bei Kollege Y, der über dem Durchschnitt verdient. Also los geht's, meine Gehaltsanpassung sollte eigentlich gestern schon passiert sein. Wir verhandeln ja häufig auch rückwirkend, auch bei mir schon, ne? Jetzt ganz unabhängig vom Recht, von dem, was rechtlich möglich ist. Und das einfach zu probieren im ersten Schritt, ne? Gut vorbereitet.
Absolut, genau. Also man sollte schon mal im Kopf die Gründe durchgegangen sein, die irgendwie da eine Rolle spielen könnten und sich gut vorbereiten, dass das eben keine Gründe sind, die bei einem selber nicht zutreffen würden. Also ja, das absolut, aber genau, also ja, aber man muss trotzdem auch sich im Klaren darüber sein, dass man selber eigentlich nicht irgendwie diese Verantwortung hat, das zu erklären, sondern das eigentlich der Arbeitgeber erstmal erklären soll.
Und das ist total interessant, ne? Also im Prinzip reicht ja, dass ich weiß, der Kollege verdient mehr schon als Klagegrund, ne? Wenn wir gleiche oder gleichwertige Tätigkeit machen, ja. Sarah, was ist denn so dein letzter Appell an all die Frauen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, oh, da finde ich mich jetzt gerade wieder. Entweder ich weiß eigentlich, dass der Kollege oder die Kollegin, kann ja auch eine Frau sein, ne, mehr verdient. Oder ich kenne das aus der Vergangenheit. Oder ich denke so, puh, bin ich davon eigentlich betroffen oder nicht? Frag mich das gerade. Ne? Wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht. Da haben 90% aller Teilnehmerinnen gesagt, dass sie entweder das Gefühl haben, unfair bezahlt zu werden oder sich nicht sicher sind. Was ist so dein Appell an diese Frauen da draußen?
Ja, also erster Schritt, informieren Sie sich, holen Sie sich, also fragen Sie Ihre Kollegen, holen Sie sich die Auskunft vom Arbeitgeber und führen Sie, also lassen Sie diese Lohnunterschiede nicht auf sich sitzen. Also gehen Sie in Verhandlung mit Ihrem Arbeitgeber, holen Sie sich Rechtsrat, kontaktieren Sie den Betriebsrat. Also ich habe wirklich viele mutige Frauen begleitet, die ja auch sogar den Weg vor Gericht gegangen sind und jetzt eben gute Grundsatzurteile erstritten haben, die es uns allen einfacher machen. Und ich glaube, es kommt in den nächsten Jahren eine Zeit auf uns zu, wo sich in diesem Bereich ganz, ganz viel tun wird, wo viele, viele Frauen ja mithilfe auch dieser neuen Richtlinie und dem Gesetz, das jetzt kommen wird, eben ja ihren Anspruch auf gleichen Lohn auch durchsetzen werden, und ich kann sie alle nur ermutigen, also das wird in Zukunft nicht mehr ganz so einfach für die Arbeitgeber, da eben beim Lohn zu diskriminieren, und dazu können wir eben auch alle beitragen, indem wir eben ja fairen Lohn fordern.
Vielen Dank, Sarah, für deine Zeit, für die ganzen spannenden Infos. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Wir verlinken die Fälle, deine Webseite, alles in den Shownotes. So schön, dass du da warst.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.